Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Dann wollen wir starten. Heute Serie, als ich Jesus getroffen habe, ist immer noch unsere Serie. Wer mag die Serie? Darf ich mal sehen? Gibt es irgendjemand, der sagt, oh, das ist eigentlich eine ganz... So wenige Leute mögen die Serie. Das ist ja mal. Oh, doch ein paar. Ihr seid heute faul, oder? Ihr wollt euch nicht melden. Wer mag die Serie nicht? Du magst sie nicht? Ah, nein, du hast noch die Hand gehoben von gerade eben. Okay, okay, okay. Und wer meldet sich prinzipiell nicht? Darf ich mal sehen? Ja, da. Da sind ein paar Leute. Siehst du, das ist eine großartige Serie, weil wenn du Jesus triffst, eigentlich jeder, der Jesus getroffen hat, hat sich verändert, oder? Jeder, der Jesus getroffen hat, da ist etwas, nicht nur ein bisschen. Es ist nicht nur irgendwie, dass sie gesagt haben, oh, das war eine großartige Erfahrung und sie haben so ein Bild gemacht und auf Instagram gepostet und gesagt, guck mal, ich habe hier einen Prominenten getroffen, Jesus, sondern Menschen wurden fundamental verändert, lebensverändert. Es gab für viele Menschen, die Jesus treffen, und das ist auch für mich so, gibt es ein Vor-Jesus und ein Nach-Jesus. Es ist nicht nur im Großen so, dass wir sagen, ja, die Welt 100 vor Christus und nach Christus ist die Zeitrechnung, sondern es gibt auch in meinem Leben ein Vor-Jesus und Nach-Jesus. Das ist, was es bedeutet, wenn du Jesus triffst. Es ist so eine Veränderung. Und darüber hatten wir jetzt viele, viele Male gesprochen. Und heute habe ich mal jemanden, der Jesus getroffen hat, jemanden rausgesucht, der nach Veränderung sucht, der wirklich auf der Suche ist, der wirklich Veränderung will, der sagt, ich brauche Veränderung, Jesus, hilf mir. Und wisst ihr was, es steht dort sogar wörtlich, er erfährt die Liebe Gottes. Es heißt dort wörtlich, und Jesus liebte ihn. Das findest du nicht an vielen Stellen. Jesus liebte ihn. Das ist, was wir dort finden. Aber er vermasselt es. Er geht nach Hause unverändert. Das ist krass, oder? Das ist ein krasses Ding. Und die Frage ist, und gute Frage, warum? Warum ist es so? Und das wollen wir uns anschauen. Wie konnte das passieren? Wie kann man Jesus treffen und es bleibt in meinem Leben ohne Konsequenzen? Wie kann man Jesus treffen und nichts in meinem Leben ändert sich? Wie kann das sein? Und das schauen wir uns an gemeinsam. Seid ihr bereit? Und wisst ihr, das Besondere für mich auch an dieser Predigtserie ist so, ich liebe das generell am Wort Gottes. Wenn ich eine Predigtserie mache oder so und dann sage ich, ey, das wäre ein cooles Thema, darüber reden wir. Und dann liebe ich es zu jedem Thema. Am liebsten predige ich über einen ganzen Predigttext. Weil da redet Gott durch so einen Text, kompletten Text. Weil das ist das Wort Gottes, ich liebe das. Und manchmal ist es so, dass ich nicht so ganz abschätzen kann, was passiert. Weil bevor du nicht genau studiert hast, was da steht, weißt du noch nicht genau, was da steht. Manchmal, wir sind dann so oberflächlich und denken, das müsste dabei rauskommen. Und glaub mir, ich habe schon gewusst, dass dieser Mann unverändert gekommen ist oder geblieben ist. Aber was ich gelernt habe in diesem Text, ist powerful, ist so powerful. Deswegen lass uns gut zuhören, okay? Das Wort Gottes will heute Morgen zu unseren Herzen sprechen. Es will zu dir sprechen. Glaub mir, es ist wichtig zu wissen, was passieren kann, wie wir Jesus treffen können und unverändert bleiben. Weil ich glaube, es passiert öfter, als wir denken. Und wenn wir wissen, woran es liegt, dann können wir etwas dagegen tun. Dann sind wir zugerüstet, damit das nicht nochmal in unseren Herzen passiert. Okay? Seid ihr hier? Okay. Seid ihr auch da? Ich mache das nur wegen euch, nicht wegen mir. Ich brauche keine Ermutigung. Ich möchte, dass ihr das nehmen könnt, was Jesus sagt. Und was ist ganz wichtig, weil mit dem Herzen wird geglaubt. Nicht mit dem Verstand. Du denkst, du sitzt hier und sagst, ich bin ein Verstandesmensch. Du hast keine Ahnung, Tore. Aber die Bibel sagt, geglaubt wird mit dem Herzen. Und wie nimmt man etwas auf mit dem Herzen? Mit dem Mund. Wenn du so Amen sagst, dann nimmst du etwas und packst es in dein Herz rein. Amen? Ja, also ihr wisst es doch. Markus 10, ab Vers 17 bis 27. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm, geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Amen. Oh, das ist eine schwierige Geschichte, oder? Das ist keine einfache Story, wenn man die so liest. Und das Schlimme ist, es steht in 3 Evangelien. Das steht nicht nur in einem Evangelium. Sagst du, vielleicht da hat einer vielleicht sogar auf dem Herzen gehabt, der wollte es unbedingt mal erzählen. Nein, das steht in 3 Evangelien drin, wird das berichtet, diese Story. Und vielleicht muss man Folgendes dazu sagen, es wird jetzt hier bei Markus, ich habe Markus rausgesucht, weil da bestimmte Sachen drin sind, die ich heute betonen möchte. Und die stehen bei anderen nicht so ganz drin. Aber bei Lukas zum Beispiel wird erklärt, dass das ein junger Mann war, der da kam. Ein ganz junger Mann, also wahrscheinlich vielleicht so Anfang 30 oder sogar so Ende 20 oder so etwas. Und es steht dort, dass er ein Herrscher war, jemand, der etwas zu sagen hatte, jemand mit Einfluss. Also da kam ein junger, wie soll man sagen, Hipster-Typ, an erfolgreich, verstehst du, der kam zu Jesus. Und heute wollen wir Folgendes tun, weil wir ja das Problem, was wir heute lernen wollen von etwas, wie es nicht geht. Das ist ja manchmal auch im Leben wichtig, dass man weiß, wie Sachen nicht funktionieren. Und manchmal ist es ein bisschen entmutigend, das zu hören. Aber wir müssen Folgendes wissen. Markus konnte jetzt diesen reichen Jüngling, so heißt es häufig, so Überschrift, der reiche Jüngling, konnte ihn nicht interviewen, weil er ist ja weggegangen von Jesus. Er ist ja nicht da geblieben bei Jesus. Er hat nicht geklappt, er ist einfach weggegangen. Aber das Krasse ist, es steht trotzdem in 3 Evangelien. Und zwar deswegen, weil die Jünger, die dabei standen, so viel gelernt haben durch diese Begegnung. Sie haben es gesehen und etwas ist in ihren Herzen passiert. Ich bin überzeugt, etwas hat sich transformiert. Eine Offenbarung, etwas, was sie nicht wussten, ist in diesem Augenblick passiert. Deswegen steht es so häufig drin, weil es so wichtig ist für uns zu wissen, was hier passiert, was hier geschieht an dieser Stelle. Und ich habe gedacht, weil das Reflexionsgespräch am Ende, das ist so, ne, der junge reiche Mann geht weg und dann sind die Jünger noch da. Und daraus, wenn wir das lesen, dann verstehen wir, was Jesus hier zeigt, was sein Herz ist. Und was wir verstehen müssen, wir müssen es verstehen. Ich glaube wirklich, du solltest nicht nach Hause gehen heute, ohne das verstanden zu haben. Und ich glaube, du wirst ermutigter sein, als du gekommen bist, wenn du das verstanden hast. Weil ich glaube, dass es etwas mit deinem Herzen tut, ein Verständnis für Gott, was vielleicht dem hinzugefügt wird, was du schon hattest. Ist das gut? Seid ihr da? Ich habe gedacht, ein paar Big Points sage ich euch schon mal, damit ihr wisst, falls ich nicht durchkomme, was es gewesen wäre. Das ist ja auch nicht verkehrt zu wissen. Also ein paar Punkte. Veränderung. Jede Veränderung beginnt mit einer ehrlichen Frage. Das ist das allererste. Das schauen wir uns an. Warum wir Veränderung ablehnen. Und den Punkt habe ich dann etwas anders später genannt. Habe sozusagen schon die Antwort gegeben, weil sie so offensichtlich ist. Und das ist, das Reichtum kann uns alles kosten. Es ist ja ein Widerspruch, dieser Satz. Ne? Wir denken ja, Reichtum bringt uns alles. Aber Reichtum kann dich alles kosten. Und den Punkt habe ich genannt, unterschätze nicht die Kraft, die Geld in deinem Leben hat. Unterschätze nicht die Kraft, die Geld in deinem Leben hat. Dann, und drittens, Jesus versucht, das ist ein bisschen, hört sich ein bisschen, ja, aber das ist, weil es halt versucht, Jesus versucht etwas. Er schafft es nicht, er versucht, unser wahres Problem zu heilen. Er versucht es auch bei diesem jungen Mann, Es gelingt nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Der allmächtige Gott versucht etwas zu tun und es gelingt ihm nicht. Und wir schauen uns an, was da passiert. Wie, oder man könnte auch formulieren, wie Jesus mit Veränderung helfen will. Er will uns helfen, dass wir Veränderung erfahren. Er will unbedingt, dass wir Veränderung bekommen. Und was ist es, was er tut? Und als vierten Punkt, wir brauchen Gottes neues Mindset. Seid ihr bereit für Punkt 1? Okay. Veränderung beginnt mit einer ehrlichen Frage. Da kommt dieser junge, erfolgreiche, ich will sagen, tugendhafte junge Mann. Das ist kein Dandy oder so etwas. Kein Typ, der so mal die schnelle Kohle gemacht hat. Sondern das ist ein aufrichtiger junger Mann. Der kommt mit der fundamentalsten Frage, die man stellen kann, die man überhaupt stellen kann. Er fragt, wie bekomme ich ewiges Leben? Oder er fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Modern, wie werde ich Christ? Was ist es, was ich, oder unsere Perspektive auf diesen Text ist, was muss ich verändern, was muss ich anders machen, damit ich ewiges Leben bekomme, Jesus? Ich glaube, es gibt keine viel bessere Frage, keine fundamentalere, wichtigere, zentralere Frage als diese Frage, oder? Und wir müssen auch sagen, dieser junge Mann, wie ich schon sagte, es ist ein anziehender junger Mann. Du musst die ganze Atmosphäre in diesem Text, wie er sich vorstellt, wie die Jünger auf diesen jungen Mann reagieren, du merkst, das ist nicht irgendein Taugenichts, nicht irgendeiner, der Geld gemacht hat wie ein Zöllner aus Betrug heraus, sondern das ist jemand, der hat Ansehen, der hat es geschafft und er kommt auch nicht zu Jesus irgendwie, sondern er geht auf die Knie und er sagt, guter Lehrer, Rabbi, sagt er zu Jesus und er spricht ihm respektvoll an. Und jetzt, interessant ist, bis hierhin sagst du, da ist jemand mal, der hat verstanden. Da ist jemand mal, der nicht völlig mittellos ist. Jemand, der nicht alle Probleme der Welt mit sich herumträgt. Jemand, der nicht irgendwie 10 Leute betrogen hat. Jemand, der nicht alles aufs Kopf gehauen, der nicht alle Lebensprobleme in seinem Leben hat. Jemand, der endlich mal einigermaßen normal ist, kommt zu Jesus. Und nichts, was Jesus tut, entspricht dem, wie wir es erwarten würden. Nichts von dem, was dann geschieht, ist, wo wir sagen würden, oh, das macht Sinn, Jesus, wirklich. Sondern alles, was wir passieren, ganz ehrlich, war nicht zu erwarten. Und es gibt keine andere Gelegenheit in der Bibel, wie Jesus mit einem Menschen so umgeht, wie mit diesem jungen Mann. Und es beginnt schon damit, dass er sagt, das ist das allererste, so ein bisschen zickig fast, so ein bisschen so, warum nennst du mich gut? Hallo? Da kommt jemand respektvoll und das Erste ist erstmal Kritik an der Ansprache. Das ist das Nächste, was passiert, wo du sagst, Gott allein ist gut. Korrigiert ihn, sagt so. Erstmal, bevor überhaupt irgendwas Großes passiert, erstmal, kennst du das, wenn du mit jemandem gerade kennenlernst und das Erste ist, hör mal, du bist so abgelöscht. Du sagst, ich habe so viel Mühe gegeben. Das ist, was hier passiert. Was hättest du eigentlich nach der Frage, mal ganz ehrlich, was hättest du erwartet, was Jesus sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das ist Theologie 101, das ist Evangelium. Es gibt da, die Antwort kann nur lauten, was du brauchst, ist die Gnade Gottes. Was du brauchst, du musst mich annehmen. Du musst mich annehmen, denn ich werde sterben für dich am Kreuz. Das ist die Antwort. Und was sagt Jesus? Etwas, wo wir sagen, hallo, kennst du die Gebote? Das ist etwas, was wir von Jesus gar nicht erwarten und was er auch an anderer Stelle so gut, also, du sagst so, was ist das? Das ist ehrlich gesagt, hätte das ein Pharisäer sagen können. Aber Jesus? Und ganz im Ernst, und ich erwähne das, weil es wichtig ist zu wissen, um diesen Vibe zu spüren, um zu merken, was da los ist, die Verzweiflung und die Ernsthaftigkeit. Ihr müsst wissen, diese Frage, wie bekomme ich ewiges Leben, war eine wichtige und eine zentrale Frage, aber sie war keine unbekannte Frage und jeder gute Jude kannte die Antwort. Und die Antwort, und das ist dokumentiert in all den Schriften, die man von damals kannte, das wurde diskutiert und eigentlich war sie sehr eindeutig, nämlich halte die Gebote. Das war die Antwort. Und dann, Klammer auf, je nach religiöser Gruppe, gehöre zu dieser Gruppe. Also halte die Gebote plus gehöre zu dieser Gruppe. Was bedeutet hat, dass die Gebote auf besondere Art und Weise interpretiert worden sind. Manche strenger, manche weniger streng. Manche hatten 600 Gebote, andere weniger Gebote. Und das Interessante ist, Jesus ist ziemlich nachlässig. Er nennt hier 5 Gebote. Nicht mal alle 10. Und auch relativ, wenn du sagst, ja gut, okay, das ist ja fast schon selbstverständlich. Interessant ist, der Mann bleibt dran und er sagt, Lehrer, lässt gut weg, hat gelernt, okay. Wenn schon. Und er sagt, und es ist auch die Antwort ist erstaunlich. Er sagt, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Und was hättest du jetzt von Jesus erwartet? Nochmal, was wäre eigentlich die richtige, erwartbare Reaktion gewesen? Rein basistheologisch hätte Jesus sagen müssen, hör mal, es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der alle Gebote hält. Auch du nicht. Nee, macht keinen Sinn. Und Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt. Auch dieser junge Mann. Oder Altes Testament, Psalm 130, Vers 3. Wenn du unsere Sünden anrechnen würdest, Herr, wer könnte da bestehen? Und die Antwort ist, niemand. Niemand könnte bestehen. Und Jesus, wie antwortet er? Er sagt dann, okay, so ungefähr, so muss man sich das vorstellen. Okay, check. So, ja, okay, ja, das ist alles klar. Und dann sagt er so ganz, als ob so, ja, eine Kleinigkeit noch. Eins fehlt dir noch. Und dann kommt der Hammer. Dann schlägt er richtig zu. Und dann kommt er zu einem Punkt. Und da schlägt er richtig auf den Tisch. Er sagt, geh und verkaufe alles, was du hast. Alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Niemals zuvor und niemals danach hat Jesus diese Forderung erhoben. Es gab Menschen, die alles aufgegeben haben und Jesus nachgefolgt sind. Es gab Menschen, die 50% gegeben haben. Es gab Menschen, die einen Teil gegeben haben, die 10%. Es gab Menschen, aber es gab, das hat Jesus zu niemand anderem gesagt. Das hat er nur zu diesem jungen und zwar aufrichtig netten jungen Mann gesagt. Er stellt eine Frage und er bekommt eine Antwort, die er nicht hören kann, die er nicht hören will. Er fragt nach Veränderung, aber nur zu seinen Bedingungen. Er denkt, ich weiß nicht, was er denkt, was er kriegt, aber die Antwort, die er kriegt, ist so weit weg von dem, was er sich vorgestellt hat, was passieren würde. Und ich weiß nicht genau, wie es dir geht, wenn du zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich habe eine ehrliche Frage. Kommen wir schon häufig mit dem Bedingungsrahmen und sagen, naja, wenn du das sagst, wenn du von mir einen Tag Fasten forderst, wenn du von mir, dann ist okay, ein bisschen mehr Gebet ist auch okay, wenn du diese Antwort, wie kommen wir zu Jesus? Sind wir bereit zu hören, was Jesus uns sagt? Sind wir bereit zu hören, was er, unser Herz, was er, weil er will etwas mit uns tun. Er nimmt diese Frage 100% ernst. Die Frage ist, sind wir 100% bereit zu hören, was er uns zu sagen hat? Das ist der erste Punkt. Seid ihr schon da? Ich hoffe, ihr seid da. Jetzt geht nicht nach Hause, weil dann bist du noch nicht ermutigt, vermutlich nach diesem Punkt. Manchmal widerstehen Veränderungen. Schon von vornherein, schon mit der Frage. Wir wollen es nicht hören. Wir wollen gar nicht verändert werden. Wir wollen irgendein Programm. Wir denken, irgendwas wird geschehen. Und auch dieser junge Mann, er glaubt, dass er so cool ist. Das ist, was er denkt, dass er etwas, er ist gewohnt, Dinge zu erreichen. Er ist gewohnt, Leistung zu bringen. Er ist gewohnt, an der Spitze der Gesellschaft zu sein. Er ist gewohnt, dass die Dinge funktionieren. Und er ist gewohnt, dass er es regeln kann. Und von Jesus ergibt ihm eine Antwort, die unmöglich ist für ihn. Die unmöglich ist für ihn einzuhalten oder danach zu handeln. Und wir sehen, warum das so ist. Unterschätze nicht die Kraft, die Geld in deinem Leben hat. Und Jesus reflektiert das Problem. Er sagt in Vers 24, Kinder, wie schwer ist es, dass die, die auf Vermögen vertrauen, und da wird es ganz, in der Elberfelder Übersetzung habe ich das rausgesucht nochmal, Kinder, wie schwer ist es, dass die, die auf Vermögen vertrauen, in das Reich Gottes eingehen. Das ist die Reflexion thematisiert dieses Thema über alle Maßen. Oder Vers 25, das ist sehr berühmtes Sprichwort, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und ich will das gleich abfrühstücken. Ich weiß, in der modernen Theologie gibt es mittlerweile irgendwelche Auslegungen, die sagen, ja, damit ist ein Tor gemeint in Jerusalem und das ist so klein, da muss das Kamel, muss da irgendwie alle Sachen abladen und das muss auf die Knie gehen und dann geht es dann irgendwie, dann passt es da irgendwie durch. Das ist nicht, was Jesus sagt. Das ist wirklich eine Interpretation, es tut mir leid, aber da versucht man irgendetwas zu... Nein, Jesus, was er hier sagt, ist, es ist vollkommen ausgeschlossen. Das größte Tier, die damals kannten, Elefanten, war nicht so geläufig. Verstehst du, Elefanten waren nicht, was man jeden Tag gesehen hat, sondern Kamele waren die größten Tiere, die es gab. Und eine Stecknadel war das Kleinste, was man sich so vorstellen könnte. Und er hat gesagt, guck mal, das Kleinste, hier das Größte. Das passt da nicht durch. Das ist, was er gesagt hat. Das ist, was er gemeint hat. Das ist wie, wenn wir sagen würden, das ist, als würde man Wasser mit einem Sieb schöpfen. Das ist, wenn Schweine fliegen lernen. Das geht auch nicht. Er friert die Hölle zu, sagen wir. Das sind Sprichworte und wir wissen, es sind Sprichworte, es ist nicht wörtlich gemeint, aber es soll sagen, es geht nicht. Und wisst ihr, interessant ist auch die Reaktion der Jünger. Wie reagieren die auf das, was Jesus sagt? Und was sie nicht sagen, ist interessant. Die können ja sagen, ja klar, ja, das geschieht den Reichen recht so. Ganz genau, die Reichen, die sind sowieso alle böse, selbstverständlich. Gut so, das sagen sie nicht. Das sagen sie nicht, sie sagen auch nicht, oder? No pro, sagen sie, ah, da sind wir beruhigt, wir sind ja nicht reich. Kein Problem. Ja. Uns betrifft es ja nicht. Sondern was sie sind, und das ist interessant, sie Jünger waren bestürzt, heißt es in Vers 26. Sie waren bestürzt. Und es heißt, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und sie haben erkannt, und darüber möchte ich einen Augenblick sprechen. Sie erkennen, dass Reichtum ein echtes Problem ist. Und zwar für alle von uns. Dass es nicht nur eine Sache ist von wenigen, sondern von allen. Ich möchte euch eine Geschichte kurz vorlesen oder andeuten. Nur ein paar Sätze dazu. Die habe ich gefunden in Wikipedia. Und zwar im Mai 1962 begann ein Kohlenbergwerksbrand in einer kleinen Stadt namens Centralia in Pennsylvania. Es breitete sich auf Minentunnel aus und wegen der hohen Kohlenmonoxidwerte wurden alle lokalen Minen geschlossen. Es wurden zahlreiche Versuche unternommen, das Feuer zu löschen, aber die engen Tunnel in mehreren Richtungen machten den Zugang schwierig und gefährlich. Das Feuer wuchs also weiter. Letztlich entschieden sich die Beamten, dass weitere Versuche, das Feuer zu löschen, sinnlos wären und die beste Vorgehensweise darin bestehen würde, die Stadt aufzugeben und dann alle Häuser und alle anderen Gebäude abzureißen. Das hat man getan 1962. Man hat die gesamte Stadt, das waren 1400 Leute, die da gelebt haben, hat alles aufgegeben. Da wohnen heute noch 5 Leute. Die sind irgendwie da geblieben, die haben sich nicht überzeugen lassen. Und wisst ihr, das Krasse ist, das Feuer brennt immer noch. Das Feuer brennt immer noch und man schätzt, dass dieser Brand noch weitere 250 Jahre dauern wird. Krass, oder? 250, und das ist nicht irgendein Beispiel, es gibt es ein paar Mal auf der Welt, gibt es so einen Fall, dass ein Feuer ausgebrochen ist und dieses Feuer brennt immer noch. Ich glaube, ich sage nichts Neues, wenn ich dir sage, Feuer ist gefährlich. Feuer ist keine leicht zu nehmende Sache. Ich meine, wenn ich dir sagen würde, hey, es ist ein bisschen kühl hier, wie wäre es denn, wenn wir hier vorne ein kleines Feuerchen machen, dann würdest du sagen, Alter, bist du verrückt? Das können wir doch nicht machen. Oder wie man heutzutage sagt, so unter Gen Z, Digger. Was auch immer. Jedenfalls, wir wissen, Feuer ist gut. Warum? Weil Feuer macht warm. Feuer hat viele Eigenschaften. Wir brauchen Feuer. Und deswegen managen wir Feuer. Das Erste, was man gemacht hat, man hat, wenn man Feuer ins Haus geholt hat, hat man versucht, dieses Feuer irgendwie einzugrenzen. Man hat einen Ofen darum herum gebaut. Heutzutage baut man Heizungen drumherum und kontrolliert die Flamme. Wenn man Gas, das muss man sich doch vorstellen, wir lassen uns Gas nach Hause liefern. Gas. Wisst ihr eigentlich, dass es explodieren kann? Es gibt Leute, die haben einen Öltank zu Hause stehen mit 30.000 Liter Öl. Weißt du eigentlich, wie gefährlich das Zeug ist? Aber wir haben mittlerweile Wege gefunden, wie wir mit dem Feuer umgehen. Wir wissen, es ist gefährlich, aber es ist auch gut. Und weil es gefährlich ist und weil es gut ist, müssen wir damit auf eine Art und Weise umgehen. Und es ist wichtig. Und wenn wir Auto fahren, bis vor kurzem, die meisten Autos, immer noch heute, die meisten Autos sind Verbrenner. Wusstest du das? Da hat man dann vorne so einen riesigen Stahlblock reingemacht oder also Aluminium, je nachdem. Und da wird kontrolliert, wird dort verbrannt. Brennen, die ganze Zeit, damit das Auto sich bewegt. Jetzt, manche gucken mich an und sagen, wirklich? Ich dachte immer, Benzin macht. Ja, das brennt. Jedenfalls, wir müssen wissen, hey, Feuer ist keine schlechte Sache. Ich würde sogar so weit gehen, hey, wenn wir mal bei Beispiel sind, vermutlich ist Plutonium auch nicht so verkehrt. Wisst ihr, was man mit Plutonium machen kann? Man kann damit Wasser erhitzen. Und dieses Wasser, was dann erhitzt und dann da, mit diesem Wasserdampf kann man dann Turbinen antreiben und mit diesen Turbinen kann man Strom erzeugen. Wusstest du das? Das sind Atomkraftwerke. Und wir haben gelernt, mit diesem gefährlichen Plutonium umzugehen, weil wir wissen, es ist gefährlich, aber es ist gut. Wir können etwas damit tun. Und so ist auch Reichtum gefährlich, aber es ist auch gut. Und wir müssen lernen, dass es sehr, sehr nützlich ist, aber wir müssen lernen, damit richtig umzugehen, weil es so gefährlich ist. Haben wir das? Reichtum ist etwas, was etwas tut und wir wissen in der Bibel, auf der einen Seite wird Reichtum gelobt, Reichtum wird gepriesen, als positiv bezeichnet. Im gesamten Alten Testament finden wir, und auch im Neuen Testament finden wir Beispiele dafür. Auf der anderen Seite, und das ist interessant, wird vor Reichtum gewarnt. Es wird gesagt, zum Beispiel in Sprüche 11, Vers 28, vertraue auf deinen Reichtum, dann wirst du untergehen. Vertraue auf deinen Reichtum, dann wirst du untergehen. Das ist mal eine Verheißung, oder? Oder Sprüche 28, 19, wer hart arbeitet, hat genug zu essen, aber ein leichtfertiges Leben stützt den Menschen in die Armut. Ein zuverlässiger Mensch wird reichen Lohn erhalten, aber um jeden Preis reich werden, der wird sich in Schulden verstricken. Da gibt es, wie soll man sagen, es gibt, am Reichtum hängen immer wieder Dinge dran, die Warnsignale aussenden und sagen, hey, das ist nicht ganz unproblematisch. Und wir sehen das in dieser Geschichte. Wir sehen, dass der Hauptgrund für diesen jungen Mann, Jesus nicht nachzufolgen, ist sein Reichtum. Reichtum ist unglaublich gut, aber es ist auch gefährlich. Es ist wie Feuer. Und wir müssen verstehen, was sind diese Warnsignale, die ausgehen von Reichtum. Und ich möchte ein wenig über Reichtum sprechen, weil vielleicht denkst du dir in deinem Herzen, und das ist wirklich das Problem, dass es in unserem Herzen stattfindet, weil wir können leicht sagen, ja, was hat das mit mir zu tun? Ich möchte dir sagen, wir sind reich, wir sind in einem reichen Land, auch in diesem Stadtteil. Im Verhältnis, wir müssen einfach sehen, dass reich, dass wir immer noch so reich sind, dass uns Reichtum bestimmt. Und wenn wir es nicht sehen, dann kann es sein, dass Reichtum schon in unserem Leben so sich auswirkt, dass es einen Schaden anrichtet. Deswegen müssen wir verstehen, wie wir mit Reichtum umgehen und die Gefahren sehen und die Warnsignale sehen, die Reichtum mit sich bringen, damit wir, weil das ist die Warnung, die uns Jesus hier bringt, das ist es, um was es geht, das ist das Problem von diesem jungen Mann, dass er Reichtum erlaubt hat, sein Leben zu regieren, sein Leben zu bestimmen und deswegen nicht mehr offen war für das Evangelium von Jesus Christus. Es gibt eine Macht, die größer ist und so stark ist wie kaum eine andere Macht und das ist Reichtum. Es ist eine spirituelle Macht, es ist eine Kraft. Noch einmal, es ist wie Feuer. Feuer ist gut. Aber wir müssen lernen, damit richtig umzugehen. Und ich bringe euch schnell drei Punkte. Weil es scheint schon so, dass ich außerhalb von Rand und Band und Zeit bin. Wir müssen verstehen, drei Punkte möchte ich nur bringen, wie Reichtum einen geistlichen Einfluss nimmt auf unser Leben. Geld tut drei Dinge. Zum einen, Geld oder Reichtum lenkt uns ab von dem, was wirklich wichtig ist. Geld hat eine unglaubliche Power. In Sprüche 11, Vers 4 heißt es, Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vor dem Tod. Geld hält uns beschäftigt. Nicht nur das Verdienen von Geld hält uns beschäftigt. Es ist ja interessant, das Wort Geschäft kommt von beschäftigt. Im Englischen ist es genauso. Business von Business. Also auch Geschäftigkeit. Es ist genau dasselbe Wort. Es kostet uns einfach wahnsinnig viel. Jeder weiß, dass der ein Geschäft hat, dass es Arbeit ist, dass es echt Aufwand ist, dass es wirklich Zeit kostet, dass es unsere Gedanken kostet, dass es unseren ganzen Fokus kostet, um Geld zu verdienen. Aber das ist ja nicht mal alles, sondern Geld ausgeben kostet genauso viel Fokus. Hast du schon mal ein Haus gebaut? Oder hast du schon mal eine Wohnung eingerichtet? Oder hast du noch mal, ich habe das letztens erzählt, meine Frau und ich haben einen Tisch und 6 Stühle gekauft. Dafür haben wir 2 Tage gebraucht. 2 Tage. Sage mir nicht, dass Geld uns nicht beschäftigt. Geld zieht an uns und hält unseren Fokus und lenkt uns von Dingen ab, die wirklich wichtig sind. Ein Auto kaufen, damit können sich Menschen Monate beschäftigen und alles durchlesen, um das perfekten Deal zu bekommen und alles genau und hin und her. Ich verstehe genau, was du sagst. Ich weiß das. Das ist, was Geld tut. Und dann passieren unterschiedliche Dinge und dann müssen wir selbstverständlich mehr verdienen, um unseren Lebensstandard zu halten. Und wenn wir mehr verdienen, um ihn zu halten, dann merken wir, dann wollen wir auch mehr ausgeben. Es ist ganz merkwürdig, was Geld tut mit uns. Geld hat eine Kraft, sich auszubreiten. Es hält uns busy. Es verdrängt die Frage, worum geht es eigentlich hier? Was ist eigentlich der Punkt? Niemand sagt auf dem Sterbebett, oh, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet, ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Keiner sagt das. Und es steht auch hier, Reichtum hilft dir nichts am Tag des Zorns. Es hilft dir, der Tag, an dem du stirbst, das ist damit gemeint. Der Tag des Gerichts, der Tag, an dem du übergehst in die Ewigkeit. Was hilft dir Reichtum? Nichts. Es hilft nicht. Aber die ganze Zeit hält es uns beschäftigt. Und mehr noch, es gibt uns die Illusion, zweitens, es vermittelt uns die Illusion, dass man sicher sei, dass wenn wir denn das Geld haben, dass es uns hilft, dass es uns Entspannung bringt, dass es uns Ruhe bringt, dass es uns endlich an diesen Punkt bringt, an dem wir nicht mehr kämpfen müssen. Ich will dir etwas sagen. Geld kann dich nicht bewahren vor Trauer. Geld kann dich nicht bewahren davor, dass Menschen sterben, die du liebst. Geld kann dich nicht bewahren davor, dass sich jemand betrügt. Geld kann dich nicht vor Verrat in Beziehungen bewahren, vor Untreue nicht. Es kann dich nicht bewahren vor schwerer Krankheit. Nichts davon vermag Geld zu tun. Es wird dich treffen. Ob du Geld hast oder nicht. Geld kann das nicht verhindern. Du glaubst, Geld sei Sicherheit für dein Leben. Du irrst. Du irrst. Geld kann die wesentlichsten Dinge deines Lebens nicht für dich tun. Es kann es nicht. Aber es sagt uns, dass es das kann. Und dass es die Macht hat. Und deswegen denken wir darüber nach. Tag und Nacht. Ob wir es haben oder ob wir es nicht haben. Wir denken darüber nach. Wie wir es bekommen. Wie wir es behalten. Was wir dafür tun müssen. Beides kenne ich, ihr Lieben. Ich kenne es, nichts zu haben und ich kenne es, etwas zu haben. Und beide Male versucht Geld, meine Aufmerksamkeit zu bekommen und zu behalten. Geld hat große Kraft und es versucht, unser Herz zu erobern. Weißt du, wenn du unvorbereitet, wenn dich Schicksal trifft, Schicksal, so nennen wir es, wenn dich die Macht des Teufels trifft in dieser Welt, weil es in dieser Welt eben geschieht, weil böse und schlimme Dinge passieren, dann wird dir Geld nicht helfen, du bist verletzlich. Und dir wird Charakter fehlen, weil dir hat die Zeit gefehlt, diesen Charakter. Weil was du brauchst, um mit Schicksal fertig zu werden, mit dem Fluch fertig zu werden, mit dem Leid fertig zu werden, ist, dass du Glauben brauchst. Was du brauchst, um mit Herzschmerz fertig zu werden, ist, dass du verstehst, wie Gott in deinem Herzen und mit dir zusammenarbeitet. Aber wenn du deine ganze Kraft und deine ganze Energie in Geld gesetzt hast, hast du das, was du brauchst, in diesem Augenblick nicht. Und du wirst ärmer und ärmer und ärmer und Geld beraubt dich, statt dich reicher zu machen. Und drittens, seid ihr noch da? Oh man, ich hoffe so sehr, dass Jesus dein Herz berührt. Geld kann unser Selbstverständnis und unser Selbstbild verzerren und uns vollkommen täuschen, wer wir wirklich sind. Seht mal, Sprüche 30, Vers 8 und 9, da heißt es, und lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehlen und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen. Ist interessant, was hier gesagt wird. Es wird von Extremen gesprochen, von extrem reich, extrem arm. Und jemand sagte mal, das ist ein interessantes Zitat, einen Menschen im Wohlstand demütig zu sehen, ist die größte Seltenheit der Welt. Ich hoffe, dass ich dich damit nicht irgendwie verletze. Aber wisst ihr, das ist interessant zu sehen. Fachleute, Nerds in unserer Zeit, egal ob in Computerwissenschaften oder Physik oder Chemie oder so, Nerds sind häufig sehr bodenständig. Die sagen, davon verstehe ich was, ich bin ein Experte darin und davon verstehe ich nichts. Keine Ahnung. Da gibt es Wissenschaftler, die haben Ahnung über Corona und die Viren und was damit passiert und da gibt es Leute, die haben keine Ahnung. Dann gibt es Leute, die haben Ahnung von Computern und dann gibt's, da sagen sie, ja, aber vom Bauen habe ich keine Ahnung. Wisst ihr was? Wenn jemand reich wird, wenn jemand Erfolg hat, wenn jemand Geld bekommt, dann macht das etwas. Er beginnt sich schlau zu fühlen. Er beginnt sich überlegen zu fühlen. Er sagt, oh, ich verstehe etwas. Ja, er versteht etwas von Geld, aber das sagen wir nicht mehr, sondern er plötzlich versteht er etwas. Jemand, der Geld hat, wird angesehen, als ob er das ultimative Rezept hat für alles. Wenn jemand Geld hat, jemand, der erfolgreich ist, einen Blog macht über Geld und sagt, oh, der muss irgendwas vom ganzen Leben verstehen, der hat eigentlich wahrscheinlich immer recht, weil der hat ja Geld. Wir merken, wie Geld etwas macht uns sagt und uns etwas gibt. Und die Bibel nennt das Stolz. Eine der gefährlichsten Eigenschaften, die wir haben können. Es bringt uns an den Punkt, an dem man sich fragt, wer ist eigentlich der Herr? Wozu brauche ich ihn eigentlich noch? Eigentlich habe ich doch alles, was ich brauche. Und ich fange an, komische Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, ich wähle meinen Beruf nicht mehr aus, gemäß der Bestimmung, die in meinem Leben ist, sondern nach dem Kriterium, wo denn genug Geld möglich ist zu verdienen. Denn das ist, was ich brauche, was wichtig ist, das ist, was zählt, das ist, was mein Leben reich macht, das ist, was mein Leben sicher macht. Ich fange an, dass ich nicht mehr um Rat frage, weil ich weiß alles, weil ich erfolgreich bin. Du fängst an, deine Intuition sprechen zu lassen, weil du so Erfolg hast mit Geld. Geld ist etwas, was unser Herz zerschlägt. Geld ist etwas, was uns abhängig macht, was uns Sucht gibt. Weißt du, wenn du anfängst, Geld zu haben, dass du mehr Geld haben musst? Es wurde herausgefunden, es ist interessant, wenn ein Süchtiger, es wurde herausgefunden, dass die Menschen, die weniger Geld haben, prozentual viel mehr geben als die Menschen, die viel Geld haben. Warum? Weil es das ist, was Geld tut mit uns. Geld. Und es macht uns blind. Es sagt uns, ich bin nicht so wichtig. Das bildest du dir nur ein. Du kannst immer aufhören mit mir. Mach dir keine Sorgen. Don't worry. Geld ist die Macht, die uns trennen kann von dem Evangelium Jesu Christi. Geld ist die Kraft, die uns blind machen kann dafür, was wir wirklich brauchen. Nämlich die Gnade unseres Herrn. Und dass es keine Kraft gibt auf dieser Welt, mit der wir selbst das bekommen, was Gott uns anbietet. Und das ist es, was Jesus diesem Mann sagt. Mein Freund, du hast Geld, aber was du brauchst, das bin ich, und zwar an Nummer 1. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich geschaffen hat. Ich bin es, den du brauchst. Ist es gut, wisst ihr, hey, ist es ein Ding, ist es eine Sache, Gott als unseren Berater zu haben. Es ist ein Ding, Gott als unseren, wie soll ich sagen, feinen, nicen Gott zu haben am Start. Es ist eine Sache zu sagen, unser Gott ist irgendwie wichtig in unserem Leben. Wir wollen ihn einladen in unserem Leben. Aber es ist eine ganz andere Sache zu sagen, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens und ich folge ihm nach. Und was immer er zu mir sagt, das ist es, was ich tue. Die Medizin für diesen Mann war es, alles zu geben, und Jesus wusste es. Sein Herz würde nicht gesund werden, wenn er ihm irgendetwas anderes erzählen würde als diese eine Sache. Gib alles, was du hast. Gib es den Armen. und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und das ist das Geniale. Er sagt ja noch nicht mal, ist es alles weg, sondern sagt, nein, es ist nicht weg, es ist transferiert in den Himmel. Über diese Sache reden wir ein anderes Mal. Das ist nicht einfach ein Spruch, den er macht. Jesus sagt ja nicht einfach so nach dem Motto, keine Sorgen, irgendwo ist das Geld, Gott sieht das. Nein, er sagt, es wird transformiert auf ein himmlisches Konto. Und jetzt komm und folge mir nach. Ich habe keine Ahnung, welche Kraft in deinem Leben eine Rolle spielt, aber kann es sein, dass die Macht des Geldes uns doch oft abhält, Jesus zu treffen? Dass uns die Macht des Geldes abhält, seinem Evangelium zu glauben? Dass die Macht des Geldes uns sagt, alles ist möglich? Es ist oft nicht der erste Gedanke, den wir haben, wenn wir irgendein Projekt haben, wenn wir uns wünschen, irgendwo hinzuziehen. Es ist oft der erste Gedanke, den wir haben, wenn wir Kirche bauen. Ist das möglich? Kann ich das finanzieren? Ist es überhaupt drin? Ehrlich, es ist oft mein Gedanke. Wisst ihr, was Jesus sagt? Was menschlich unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Das ist, was er sagt. Er sagt, was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Und er möchte, dass wir dieses Mindset bekommen, dass du damit nach Hause gehst und sagst, es ist unmöglich bei mir, aber es ist möglich bei Gott. Gott möchte, dass du verstehst, dass ihm nichts unmöglich ist. Dass du anfängst, auf einem anderen Level zu operieren. Nicht mehr in der Möglichkeit deines Geldes, in der Möglichkeit des Mammons, in der Möglichkeit, was dein Reichtum dir sagt, sondern in der Möglichkeit, die Gott in dein Leben bringt. Denn ihm ist nichts unmöglich. Und es ist übrigens der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, wie wir das ewige Leben bekommen. Wir können es nicht selbst tun. Du kannst machen, was du willst. Du kannst tun, was du willst. Du kannst leisten, was du willst. Du kannst beten, wie du willst. Du kannst Kurse besuchen, wie du willst. Du kannst die Taufe, 5-mal kannst du dich taufen lassen, wenn du willst. Aber was du brauchst, ist die Gnade Gottes. Und sie ist übernatürlich. Und sie wird wirksam an dir, weil er dich liebt. Und Jesus liebte diesen jungen Mann. Und Jesus liebte diesen jungen Mann. Wisst ihr, warum er ihn liebte? Weil er sagte, da ist ein anderer reicher Herrscher und er steht vor dir. Da ist ein anderer reicher junger Mann. Und dieser reiche junge Mann, er ist reicher als alles, was es überhaupt. Er hat die Welten besessen. Er besitzt die Herrlichkeiten des Himmels. Und was er entschieden hat, ich gehe in Armut. Und ich gebe alles auf. Und warum tue ich das? Ich gebe alles weg. Ich verschenke alles. Warum? Ich tue es für dich. Ich tue es für dich. Es heißt in 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus hat alles aufgegeben, den Himmel hat er aufgegeben, die Herrlichkeit hat er aufgegeben. Es heißt in Philipper Kapitel 2, dass er arm wurde. Warum wurde er es? Damit wir reich würden. Damit wir alles bekommen. Er liebt dich, er liebt mich. Das Einzige, er bittet uns nicht um etwas, was er nicht tun würde. Wenn er sein großes Reichtum aufgeben konnte, er bittet uns, unser kleines bisschen Reichtum aufzugeben. Damit wir ihm nachfolgen und bekommen, was er für uns hat. Seine Gnade, seine Vergebung, seinen Segen, sein Ja. Ist es gut? Komm, lass uns aufstehen gemeinsam und wir beten. Jesus, ich bin so dankbar für dein Wort. Ich bin so dankbar für das, was wir lesen über dich hier in diesen kurzen Versen, dass du diesen jungen Mann so sehr geliebt hast. Und Herr, du liebst uns. Du hast alles gegeben. Du hast alles aufgegeben, heißt es in deinem Wort. Du hast dich erniedrigt. Du wurdest zum Mensch. Du wurdest nicht nur Mensch, sondern du wurdest zu einem Diener. Du wurdest arm, damit der Ärmste unter uns, der Reicheste unter uns, Gnade finden könnte. Ich danke dir, Herr, dass du zu uns redest heute Morgen durch dein Wort, in deinem Wort. Dass du die Heilung hast, Herr. Dass du die Kraft hast, mit der wir Reichtum und die Gefahren des Reichtums überwinden. Und Jesus, ich bete heute Morgen für uns hier, dass wir dass wir erkennen, Herr, dass Reichtum unsere Seele rauben will, uns berauben will deines Segens, uns berauben will deiner Kraft, uns berauben will deiner Majestät, deiner Schönheit, all dem, was du zu geben hast, Herr. Und dass wir dir die Ehre geben, dass wir dir den Platz geben, der dir gebührt, nämlich, dass du unser Herr bist und unser Gott, unser König in allem Jesus. Ich glaube, heute Morgen sind Leute hier, die wissen, das Problem, was ich habe, das kann Geld nicht lösen. Das Problem, was ich habe, du hast gedacht, Geld kann es lösen, aber jetzt verstehst du, Jesus kann es lösen. Und ich glaube, Jesus ist hier und er bittet uns, dass wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, ist unmöglich. Ich kann es nicht lösen. Deswegen komme ich jetzt zu dir. So wie die Jünger gekommen sind und gesagt haben, Herr, du kannst es tun. Du kannst es tun. Wenn du heute Morgen hier bist, dann würde ich dich einfach bitten, dass du jetzt anfängst, zu Jesus zu kommen und anfängst zu beten und sagen, Jesus, du siehst dieses Problem. Ich habe immer gedacht, es geht darum, es zu lösen mit Geld, dass wenn ich genug nur davon habe, dass ich dann irgendwann in der Lage sein würde, dies oder jenes zu tun. Meine Sorge über die Zukunft, wenn ich nur genug Geld habe, dann kann ich es tun. Wenn ich nur genug Geld habe, dann würde ich glücklich sein eines Tages. Wenn ich nur genug Geld habe, dann komme ich in meine Berufung. Wenn ich nur genug Geld habe, dann werde ich glücklich. Wenn ich nur genug Geld habe, dann werde ich schön auch äußerlich sein. Dann wird aller Makel von mir genommen werden. Wenn ich nur genug Geld habe, dann habe ich Freunde. Dann habe ich Anerkennung. Wenn ich nur genug Geld habe, dann, Jesus, all diesen Quatsch, wir bringen ihn jetzt vor dich. Wir legen es vor dich hin. Heiliger Geist, leite uns, führe uns in die Wahrheit hinein. Und wir sagen heute Morgen, das ist Lüge, das ist falsch. Wir bekennen, wir brauchen dich. Du bist der Gott, dem nichts unmöglich ist. Du bist der Gott, der das Unmögliche tun kann. Und Herr, wer auch immer krank ist in unserem Leben, wer auch was immer kaputt ist in unserem Leben, was immer zerstört ist in unserem Leben, Herr, wovon wir immer noch glauben, dass es sich nicht ändern kann, Herr, wir sagen, dir ist nichts unmöglich. Herr, wir sagen, wo auch immer das Kapitel fortgeschritten ist, was wir schreiben, wo wir denken, alles läuft darauf zu, dass wir es nicht schaffen. Wir sagen, Herr, solange du nicht gesprochen hast, ist es nicht fertig. Wenn du sprichst, alles ist möglich. Du kannst alles tun. Du kannst alles wenden. Sprich du nur ein Wort, Heiliger Geist. Du kannst alles tun. Wir sagen, wir vertrauen dir. Herr, auch diese Kirche, Jesus, sie ist nicht abhängig von dem Geld. Sie ist abhängig von deinem Wort. Sie ist abhängig von deiner Gnade. Sie ist abhängig von dem, was du sagst, was deine Vorkommnisse sind, was dein Herz ist, was du willst. Herr, und du liebst uns. Du liebst uns, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich will Jesus nachfolgen, ich will Jesus treffen, dann würde ich gerne mit dir beten. Und du hast gehört, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Der Preis ist, alles zu geben, um das eine zu bekommen. Alles zu geben, um das eine zu bekommen. Vielleicht ist es nicht in deinem Fall, dass du all dein Geld geben sollst. Vielleicht ist es nicht das, was Jesus zu dir sagt. Aber was er zu dir sagt, ist, gib mir dein ganzes Leben. Alles, was du bist, dein ganzes Leben. Alles soll, bring mir alles und ich will dir ein neues Leben schenken. Das ist, was Jesus sagt. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das habe ich noch nie getan, Pastor, ehrlich gesagt. Ich habe immer gedacht, ich kann mit Jesus so einen Deal machen und kann mich ganz gut verhalten, ein bisschen beten, in die Kirche kommen. Heute Morgen hast du gehört, das reicht nicht. Was Jesus von dir will, ist, dass du ihm dein ganzes Leben bringst. Wenn du sagst, das bin ich, dann würde ich so gerne mit dir beten. Wir machen alle die Äuglein zu, um niemanden zu blamieren. Aber ich würde dich bitten, wenn du hier bist, und ich zähle bis drei, wenn du hier bist und sagst, ich will Jesus in mein Leben, dann musst du jetzt stark sein und brauchst Glauben. Und dann würde ich dich bitten bei drei, dass du deinen Arm hebst im Glauben, das bin ich, und sagst, ich brauche Jesus, ich brauche seine Gnade. Ich gebe ihm mein ganzes Leben in diesem Augenblick. Er hat zu mir gesprochen. Drei, Jesus Christus ist jetzt hier. Er ist auferstanden von den Toten. Und zwei, er ist gestorben am Kreuz für dich und hat den ganzen Preis bezahlt. Und eins, wenn du es bist, der sagt, Jesus Christus, komm in mein Leben. Du sollst die Nummer eins sein, ich gebe dir alles. Wenn du das bist, dann heb jetzt deinen Arm ganz weit nach oben. Da ist schon eine Person. Wunderbar. Noch eine Person. Vielen Dank. Und noch jemand dort. Menschen sind hier, die sagen, Jesus, ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles, mein ganzes Leben. Ich halte nicht mehr zurück. Ich möchte dir sagen, vielen, vielen Dank. Weil ich glaube, es ist ein Schlüssel für dein Leben, für alles, was Gott tun will, dass du ihm alles gibst, dann kann er alles tun. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, noch einmal ganz laut, Herr Jesus Christus, ich bin heute Morgen hier, um dir alles zu geben. Ich halte nichts mehr zurück. Nichts von meinem alten Leben. Nichts, was ich besitze. Nichts, was ich habe. Keine Anerkennung. Keine Titel. Nichts. Keine Beziehungen. Ich komme zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Und ich danke dir, dass du Gnade hast mit meinem Leben. Ich danke dir, dass du mich annimmst, weil es dein Wort sagt. Und ab heute, Jesus, will ich dir nachfolgen. Wo auch immer du mich hinbringst. Was auch immer es kostet. Amen. 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 Ist das gut? Amen. Jesus, wir preisen dich. Wir preisen dich.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.